Und was würdest du sagen, sind so typische To-Dos und Don'ts, wenn du das jetzt alles zusammenfassen müsstest?
Schreibe so viel wie nötig, in so wenigen Worten wie möglich, ist zum Beispiel mal ein schöner Satz, ne? Ich muss klar kommunizieren. Ich muss conversionstark kommunizieren. Da spricht man von den sogenannten kleinen Ja-Verstärkern, die ich im Text brauche. Also sprich, jeder Satz, den ich in irgendeiner Form formuliere, sollte beim Leser so ein kleines Ja triggern. Ja, habe ich verstanden. Ja, finde ich gut. Ja, 30 Euro sparen ist heute gar nicht so verkehrt. Also ich muss mir beim Texten auch überlegen, wie trigger ich die kleinen Ja's, weil die kleinen Ja's pflastern den Weg zum großen Ja. Das ist dann quasi das Ergebnis, das ich mir wünsche.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: künstliche Intelligenz bei der Texterstellung mit Content-Mentorin Miriam Löffler. Und hier ist euer Host und fürgründer-Redakteurin Elena Todeva.
Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast-Kanal von fürgründer.de. Wir helfen dir, einfacher, schneller und besser zu gründen. In unserer heutigen Folge widmen wir uns einem Thema, das für alle Unternehmen super wichtig ist oder zumindest sein sollte: Content. Denn wie wir alle wissen, ist Content King. Deshalb dreht sich heute alles um die Frage, wie es dir gelingt, guten Content zu erstellen, auch mit begrenzten Ressourcen. Eine Herausforderung, mit der sich viele Gründer und Gründerinnen konfrontiert sehen. Wenn wir über Content-Erstellung sprechen, darf das Thema künstliche Intelligenz natürlich nicht fehlen. Um unsere Fragen dazu zu beantworten, haben wir Miriam Löffler eingeladen, die Expertin in Sachen Content schlechthin. Miriam ist seit 1996 als Web-, Content- und Marketing-Professional tätig. Sie ist die Fachbuchautorin des Bestsellers Think Content. Sie ist eine praxisorientierte, crossmediale Content-Enthusiastin und renommierte Trainerin. Seit 2010 ist sie freiberuflich als Content-Strategie-Mentorin, Content-Marketing-Beraterin, Dozentin, Project Lead sowie Prozessoptimiererin für B2B und B2C-Kunden im Einsatz. Ihre Buchtitel sind auch ihr Arbeits- und Lehrmotto: In Content denken ist erlernbar. In dieser Folge wird sie ihre Expertise und Erfahrungen mit uns teilen und uns verraten, welche Strategien und AI-Tools Unternehmen in Sachen Content voranbringen. Denn wie Miriam uns zeigen wird, ist großartiger Content kein unerreichbarer Traum, sondern eine greifbare Realität. Jetzt aber genug der Vorrede. Miriam, herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung. Nach dieser Vorstellung muss ich mich jetzt aber anstrengen, ne? Dass ich nur allen hier gerecht werde hier, mein lieber Scholli. Danke dir.
Sehr gerne. Mir ist auch gerade sehr schwindelig geworden bei diesen ganzen Titeln. Also wirklich sehr beeindruckend. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir legen gleich los. Thema Content. Warum ist guter Content so wichtig für Gründerinnen und Unternehmerinnen? Und wie trägt er zur Erreichung von Unternehmenszielen bei?
Ich versuche es mal mit einem einfachen Vergleich hinzubekommen, dass es relativ schnell klar wird, warum wir es brauchen. Mhm. Wenn du im, analogen Geschäft oder Business ein Geschäft aufmachst, ne, dann musst du dir da auch irgendwie etwas einrichten, ein Geschäft einrichten. Du brauchst Möbel, du brauchst Mitarbeiter, du brauchst die Produkte, du brauchst die Farbe, die du anstreichst für die Wand, du brauchst ein Schaufenster, wo du deine Sachen anbietest. Du brauchst Prospekte, ja, und du brauchst vielleicht auch einen guten Standort, damit du gute Laufkundschaft hast. Nur dann wirst du dein Geschäft zum Laufen bringen. So, wenn wir jetzt in den digitalen Standort gehen, weil alles das ist es nichts anderes als dein digitaler Standort deines Businesses, musst du natürlich auch eine gewisse Ausstattung liefern. Mhm. Also du musst jemanden haben, der dir den Verkauf übernimmt. Du musst jemanden übernehmen, der dir das Branding übernimmt. Du musst dir jemanden holen, der dir in irgendeiner Form dich sympathisch präsentiert. Du musst auffitbar sein. Du musst in irgendeiner Form Verkaufsargumente hinterlegen, Informationen hinterlegen und wie gesagt, all das, ne, und du brauchst in irgendeiner Form ein Angebot, das platziert wird, all das wird digital über Content geregelt, ne, damit man auch mal so ein Bild davon hat, und zwar in jeglicher Form, ob das Text, Bild oder Video ist. Ja, du kannst online keinen Standort aufbauen, ohne dass du, sage ich jetzt mal, dein Laden wortwörtlich deinen digitalen Standort mit Leben füllst. Und da meine ich jedes Geschäft mit. Es geht jetzt nicht damit darum, dass du Waren verkaufst, sondern auch wenn du Dienstleister bist oder wenn du in irgendeiner Form auch E-Commerce machst oder wenn du, was gibt es denn alles für Businessmodelle? Es gibt so viele, ne? Schulungen anbietest, egal was du machst, du brauchst eine Ausstattung und das ist der Content.
Mhm. Und was macht deiner Meinung nach guten Content aus? Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle?
Also mit der wichtigste Faktor ist, er muss die Bedürfnisse der Zielgruppe adressieren. Ne? Mhm. Damit ist eigentlich schon alles gesagt, weil die Bedürfnisse sind vielschichtig. Man muss wissen, A, welche Themen Zielgruppen wollen. Man muss wissen, in welcher Form sie es gerne hätten. Ne? Wollen sie lieber Video, Bild oder Text? Ne? Man muss ein bisschen ein Gespür für die Bedürfnisse der Content-Aufnahme entwickeln. Man muss das Bedürfnis kennen, dass Leute keine Zeit haben und keine Lust haben, ewig auf uns zu warten. Dann man muss auch User-Bedürfnisse kennen, wie sie digitale Medien nutzen. Deswegen von dem Bedürfnisthema aus, kannst du eigentlich alle Content-Qualitätsparameter schon mal steuern, die du brauchst in puncto Usability, UX, persönliche Bedürfnisse, Produktbedürfnisse, emotionale Bedürfnisse, aber auch sachliche, informative Bedürfnisse. Und von dem aus gedacht, ne, wenn du da in die Content-Erstellung gehst, hast du eigentlich schon deine QA-Checkliste, QA Quality Assurance, wo du darauf achten musst, wie du deinen Content aufbereitest. Ich möchte meinen Content schnell konsumieren können. Ich möchte ihn vielleicht teilen können. Ich möchte, dass ich mich verstanden fühle. Mhm. Also alles aus der Bedürfnisdenke herausgedacht, ne, und natürlich mit dem Wissen, dass ich auch in irgendeiner Form in der Lage bin, klar zu kommunizieren, was ich anbiete. Das in Kombination, das ist schon mal ein guter Weg in Richtung guter Content.
Also die Zielgruppe und klare Kommunikation.
Klarheit ist eines meiner Lieblingsworte, was ich immer nutze. Ja, also muss alles glasklar sein. Nochmal 5 bis 7 Sekunden hast du Zeit, wenn jemand auf die Seite kommt, bis er oder sie sich entscheidet, ob es einfach geht. Na, das sind natürlich so Durchschnittswerte, mal mehr, mal weniger. Es geht nach Affinität, es geht nach Alter. Du hast so viele Ausprägungen, wie Leute Zeit investieren für dein Angebot. Oftmals wird es auf einem Endgerät gelesen, da ist die Lesbarkeit wichtig. Also es gibt so viele schon mal Stolpersteine. Ne? Endgeräte, Ausspielung, Content-Qualität, überhaupt erstmal dein Content zu lesen. Bis man dann auf die nächste Ebene kommt, fühle ich mich verstanden? Ist hier alles klar? Habe ich verstanden, was der Anbieter von mir will? Habe ich das Produkt verstanden? Habe ich den Mehrwert des Produktes verstanden? Und wie gesagt, das sind alles grundsätzlich menschliche Bedürfnisse und von denen ausgedacht und vielleicht nicht vom Produkt ausgedacht oder viel zu sehr aus der Firmenbrille ausgedacht, da ist man schon mal auf einem guten Weg.
Also du sprichst jetzt mehr das Inhaltliche an, aber auch die Usability, ja? Also vielleicht könntest du dazu sagen, von der Message, die man kommuniziert, die man klar kommunizieren sollte, die an die Zielgruppe angepasst sein sollte, gehört natürlich auch professionelles Content Management. Was macht professionelles Content Management aus?
Weniger ist mehr. Also wenn ich in Firmen gehe, da wird oftmals locker 40% zu viel Content produziert. Ich stelle mal die Zahl in meinen Raum, ne? Könnte auch mehr oder weniger sein, aber das ist so mein gefühltes Erleben, wenn ich in Firmen komme, weil oftmals die Gründe, warum Content erstellt werden, die falschen sind. Abteilung XYZ muss sich profilieren oder will was darstellen. Ne? Oder auch jetzt ich oder andere, die ein bisschen kleiner unterwegs sind, kleine mittelständische Unternehmen, dass man dann wirklich auch ganz klug überlegt mit meinen Ressourcen, welchen Content brauche ich wirklich für Ziel und welchen kann ich mir auch sparen. Also Content Management fängt mit der Planung an, mit der strategischen Planung, mit Zielformulierung. Und da muss ich ganz klar halt schon mal ausmisten, ne? Welche Ziele will ich erreichen, wie kann ich sie erreichen, mit welchem Content kann ich sie erreichen. Das heißt natürlich nicht, dass man keinen Raum für, sag ich jetzt mal, Trial and Error lässt. Wir haben nicht immer alle Antworten vorweg. Ja, wir müssen sogar manchmal Content produzieren, von dem wir nicht wissen, ob er funktioniert. Ne? Also es ist so eine Mischung aus beständiges, sehr strukturiert und sehr klar auf- und ausbauen und immer mal aber auch sich die Freiheit nehmen, in Kanälen und Formaten zu experimentieren und mal zu gucken, ne, wo in irgendeiner Form ich den Menschen erreiche, den ich brauche. Und das alles fängt mit einer sehr, sehr soliden Planung an.
Also genau, das ist jetzt für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht denken, dass eine Strategie nicht wichtig sei. Bitte lest euch unbedingt Think Content durch. Darin werdet ihr eines Besseren belehrt. Und zu diesem Thema auch, also Content Management, du hast erwähnt die Planung, Regelmäßigkeit, weniger ist mehr. Das sind so die Learnings, die ich jetzt herausgehört habe. Okay.
Ja, vor allen Dingen auch in der Planung kannst du schon ganz viele Parameter festlegen. Du kannst sagen, welche Bedürfnisse will ich adressieren? In welcher Tonalität möchte ich sprechen? Was muss ich content-qualitätseitig beachten? Was will ich für die Suchmaschinen hinterlegen? Also wenn man die Planung sehr, 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 sehr klar formuliert, dann tut man sich später in der Qualitätssicherung leichter und in der Content-Produktion. Wir haben ja mehrere Schritte. Ne? Das heißt, die Planung ist dann wie so eine Checkliste, die in den nächsten Schritt weitergereicht wird, sodass ich bei der Produktion schon ein bisschen genauer hinschauen kann und sagen kann, stimmt da, ne, um das zu erreichen, muss ich das und das tun oder ich muss auf das und das achten und ich muss was auch immer sonst noch tun. Ne? Und mit einer Qualitätssicherung kann ich dann nochmal gucken, ob ich das auch wirklich alles gemacht habe.
Also das ist so ein Es fließt alles ineinander und das ist eigentlich ein holistischer Ansatz.
Ja, absolut. Deswegen das zweite Buch, an dem ich mitgearbeitet habe, mit sehr vielen tollen Kollegen, heißt der Content 360 Grad. Mhm. Und da ist ehrlich gesagt, neben Think Content in Content zu denken, auch mein Ansatz. Ich gehe zu Firmen, deswegen sage ich ja auch, ich nenne mich Content-Mentorin, weil ich nicht sage, ihr müsst jetzt A, B oder C machen, weil jede Firma hat komplett andere Voraussetzungen. Ja, es geht ja auch darum, bin ich Einzelkämpfer, habe ich 3 Mitarbeiter, habe ich 20 Mitarbeiter, ne? Und deswegen, man muss dann sehr schnell in der Lage sein zu gucken, wo in diesen verschiedenen Schritten zum Qualitätscontent und zum Content, der auch ein Business Asset ist, Content muss für die Firma arbeiten. Content muss Kohle reinbringen, Umsatz reinbringen, Verkauf reinbringen, Kunden generieren, Leads generieren. Und genau diesen Schritt, ne, den brauche ich, dass ich auch wirklich alle Parameter kenne, die am Ende vielleicht mein Content zum Versagen bringen könnten. Mhm. Deswegen ist so ein weiter Blick auf Content einfach auch wichtig. Mhm. Ich hoffe, ich habe einigermaßen verständlich formuliert gerade.
Absolut, ja. Und wie können Unternehmer und Unternehmerinnen qualitativ hochwertigen Content erstellen? Auch ohne professionelle Texter? Und mit wenigen Ressourcen.
Also als allererstes würde ich empfehlen, dass man sich grundsätzlich das Handwerk aufschafft. Ne? Je besser ich verstehe, wie Content-Qualität oder Content funktioniert, desto leichter fällt mir auch die Produktion. Ne? So ein Basic-Texter-Handwerk, Webtexten, Webkommunikation, dass ich da ein bisschen was weiß. Ne? Da gibt es einfach viele Möglichkeiten heute digital, sich schon mal ein bisschen was anzueignen oder auch über Bücher, damit man so ein bisschen schon mal weiß, welche Fehler man nicht machen sollte und die Zeit fressen. Ne? Das ist einfach so. Handwerk hilft schon mal, so ein bisschen effizient zu arbeiten. Dann gibt es sehr, sehr viele Tools, die mir helfen können heutzutage. Es gibt Recherche-Tools, ja, wo ich ganz, ganz schnell in irgendeiner Form auch Informationen bekomme. Es gibt W-Fragen-Tools. Ich kann über Google unglaublich schnell mir Zugänge schaffen, wo ich in einer Form Zugriff auf unglaublich viele Informationen habe. Wir haben die künstliche Intelligenz, die mir hilft, mittlerweile beim Redigieren schneller zu werden. Mhm. Beispielsweise mein Pain-Point. Ich bin so eine halbe Legasthenikerin. Also Deutsch war das immer so Inhalt 1 Form 3, also über die 2 bin ich nie rausgekommen, weil ich auch ein kleiner Schlamper bin. Ne? Mhm. Und deshalb ist es bei meiner Content-Produktion immer dann immer schwierig. Ich mache wahnsinnig viele Fehler. Und da bin ich froh, dass ich heute einen Sparringspartner habe für die künstliche Intelligenz, wie beispielsweise deeple.com/write. Das ist einfach, da kannst du das reinhauen und das ist nur eins von vielen. Es gibt mittlerweile ganz viele Browser-Erweiterungen, ne, wo ich über den Browser auch meine Rechtschreibkorrektur einarbeiten kann. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie ich heute schneller werde. Ne? Deswegen sage ich ja, die Grundvoraussetzung, um schneller zu werden, ist ein solider Wissensaufbau, dass ich einfach weiß, was gibt es draußen für Tools. Es gibt tolle Spielzeuge, der man sich anschauen kann. Ganz ehrlich, ich klaue auch immer wahnsinnig viel vom Wettbewerb. Ja, ich gucke auch links und rechts, wo ich was finde. So, jetzt kommt zum großen Aber. Ich klaue natürlich nicht 1:1, sondern ich hole mir Inspiration. Ne? Wenn andere Leute schon sich was durchgedacht haben, ne, dann kann ich doch auch mal draufschauen und denken, das ist ein kluger Gedanke, den kann ich auch für mich nehmen. Ne? Also es geht darum, auch so eine Mischung aus Recherche, klug kuratieren, recyceln, Tools nutzen, sich da irgendwann mal so ein Setup aufzubauen. Und da kann ich es aber auch keine Pauschale oder Empfehlung für jemanden geben, weil wir sind alles andere Arbeitstypen. Ne? Deswegen muss man auch mal so gucken, was für ein Typ er oder sie ist. Effizient und strukturiert schreiben bedeutet auch, oder Content produzieren bedeutet auch, dass man sich an verschiedene Abfolgen hält, ne? Dass man so ein Konzept macht und die Schritte einhält, was man alles tun muss. Und nicht vom Hundertste ins Tausendste kommt, das sind auch immer die Zeitfresser. Und das ist das Wesentliche. Tools kennen, Prozesse kennen, Handwerk kennen und eine Mischung aus Curation, also Kuration, Recycling. Ich gucke auch mal ins Ausland. Ne? Ich gucke auch mal auf amerikanische Seiten und gucke, was ich da finde, dann kann ich es mir übersetzen. Mhm. Auch da Tools mittlerweile, die mir sehr helfen. Wichtig ist aber eine Etikette, auch wenn ich mal irgendwas mehr übernehmen würde, ja, oder auch, wenn ich schon gemacht habe, gibt es für mich 2 Wege. Ich schreibe die Leute über LinkedIn an. Mhm. Ja, beispielsweise die Produktion von einer guten Infografik ist sehr aufwendig. Ja, da habe ich manchmal gar keinen Nerv zu. Ich bin kein geduldiger Mensch. Ja. Wenn ich dann aber eine tolle Infografik finde von einem amerikanischen oder deutschen Kollegen, die ich gerne nutzen möchte für eine Präsentation oder für mich oder was auch immer, dann schreibe ich die an auf LinkedIn und sage, hey, darf ich die nutzen? Und in den meisten Fällen, ja, eigentlich zu 100% kriege ich ein Ja, weil es auch ein Vorteil für die anderen ist. Ich bin ja anständig, ne? Ich kenne die Netiquette, die Quelle und der Link wird genannt. Also Reichweite für andere. Deshalb, wenn man wenig Ressourcen hat, muss man so ein bisschen manchmal um die Ecke denken, ein bisschen cleverer denken. Ne? Mhm. Man muss gucken, kann ich bestehende Ressourcen nutzen, kann ich Ressourcen von anderen nutzen. Wichtig ist, dass ich die Netiquette einhalte. Ne? Dass also 1:1 Content einfach übernehmen ist ein absolutes No-Go. Ja, das mache ich nicht. Mhm. An Dinge anpassen oder ich schreibe auch mal Kollegen an, wenn ich was Tolles finde, eine tolle Grafik oder so und frage dann einfach, ob ich es vielleicht auch nutzen darf. Ne?
Mhm. Und was hältst du von User-Generated Content?
Wenn man kluge Konzepte hat, ist es natürlich ein sehr smartes Mittel, seinen eigenen Content mit aufzubauen. Ne? Ein Blogbeitrag, der nicht kommentiert wird, hat eigentlich so nicht hundertprozentig seinen Zweck erfüllt. Der ist eigentlich guter Content, mhm. aber schöner ist es doch eigentlich, wenn Kommentare und Diskussionen entstehen. Das ist auch schon User-Generated Content. Ja, wenn ich einen Fachartikel mache, beispielsweise ich bin Anwalt und ich habe eine Firmenwebseite und ich mache einen juristischen Artikel und andere Anwälte docken sich an und diskutieren über ein aktuelles Gesetz, ja, dann habe ich da fresh Content, was für die Sichtbarkeit in den Suchmaschinen auch gut ist. Mhm. Und ich habe nochmal einen Mehrwert für meine Nutzer, die auf die Seite kommen, die verschiedene Perspektiven dazu bekommen. Also User-Generated Content, gerade im Produktbereich für Rezensionen super wichtig, aber auch im Blogbereich sehr, sehr wichtig. Im Social-Media-Bereich super wichtig, ne, weil da auch die Kommentare oder mhm. wenn ich auch mal ein Gewinnspiel mache und sage, schickt uns mal ein paar Bilder ein oder macht mal Kommentare zu XY, dann halte ich natürlich auch die Social-Media-Maschine am Laufen und die Reichweite. Mhm. Da gibt es verschiedene Ansätze. Ich habe jetzt schon drei genannt, ne, im E-Commerce, im rein informativen Bereich, im Social-Media-Bereich und in meiner Content-Strategieplanung, also wenn ich einen Plan mache, gibt es ganz, ganz, ganz viele Spalten. Und in einer Spalte steht auch, ist das Thema User-Generated Content geeignet? Mhm. Ne? Also kann ich auch UCG machen? Und wenn wir es tun, dann wird überlegt, wie wir da die User einbinden können. Ne? Und du hast ja auf die mangelnden Ressourcen gesprochen. Und wir sind ja auch mit Gründern hier unterwegs, die definitiv zu wenig Ressourcen haben. Ne? Mhm. Ich bin auch ein großer Fan, ob ich jetzt wenig Budget oder wenig Zeit habe, von Content-Kooperationen. Ja? Mhm. Also wo ich immer gucke, wer hat ähnliche Zielgruppen, wer operiert in einem ähnlichen Feld, wer möchte Ähnliches erreichen, wo ergänzen wir uns und vielleicht kann man dann die Ressourcen auf zwei oder mehrere Schultern verteilen. Ne? Mhm. Und wenn du im Prinzip Content 360 Grad anschaust, ich hatte jetzt momentan nicht mehr die Ressourcen, nochmal ein 600-seitiges Buch zu schreiben. Ja, aber wir haben uns zu zehnt diese Aufgabe genommen, Menschen etwas über Content zu erzählen und im Prinzip mhm. auch eine Content-Kooperationspartnerschaft. Ja? Deswegen, wenn ich wenige Ressourcen habe, auch immer mal gucken, kann ich mir Leute ins Boot holen, können wir diese Last der Content-Produktion über mehrere Schultern auch verteilen.
Also eine Form von Synergie einfach.
Genau, ja.
Okay. Und was würdest du sagen, wie viel Zeit sollte man investieren in die Vorbereitung? Also du hast ja davon gesprochen, dass ein Setup ganz wichtig ist, dieser Wissensaufbau, dann die Content-Produktion, dann die Kuration, die Nachbearbeitung, das Community-Management dann vielleicht. Was würdest du sagen, also so als Richtlinie?
Kann ich dir nicht sagen. Weißt du, warum? Es sind unterschiedliche Leute am Start. Mhm. Der eine arbeitet schneller, der andere langsamer. Und wir starten ja auch immer unterschiedlich. Manchmal habe ich zu einem Thema persönlich schon viel Vorwissen. Mhm. Manchmal starte ich bei null. Manchmal muss ich es ergänzen. Ne? Mal habe ich einen guten Tag, wo es schnell geht. Mal bin ich sehr gestört in meiner Arbeit. Ne? Grundsätzlich sollte man zu gleichen Teilen in die Recherche, ins Schreiben und die Qualitätssicherung setzen. Also ich sollte einfach auf dem Schirm haben, dass die Vorarbeit schon der wichtigste Faktor ist auch für die Nacharbeit. Ne? Je gründlicher ich vordenke, desto besser kann ich in der Qualitätssicherung bestätigen, dass ich guten Content kreiert habe. Und dann habe ich den Mittelteil und es sind eigentlich so Drittel-Drittel-Drittel-Blöcke. Mal geht der eine schneller, mal geht der andere schneller, je nachdem halt, wo ich gerade stehe oder wie viel Input ich habe.
Mhm. Aber ich höre ganz stark heraus, egal was man macht, immer mit einer konkreten Intention und immer das größere Bild irgendwie als Vision vor sich haben.
Ja, und vor allen Dingen die Vorarbeit nicht unterschätzen. Ne? Also gerade wenn es auch um Entscheider geht, Entscheider denken immer, schreib doch mal schnell einen Text mhm. oder mach das mal schnell oder geh dahin und bring das online. Kann man machen, ja. Aber dann habe ich die ganze Zeit für die Vorarbeit nicht investiert und die ganze Zeit für die Nacharbeit nicht investiert. Und solange Entscheider immer nur oder jeder, der Content produziert, immer nur in dieses Schreiben oder Bilderstellung oder sonst was denkt, fehlen zwei wichtige Zeitfresser, die vorne und anstehen. Mhm. Und dann hast du schon mal Content-Qualitätsseitig nicht hundertprozentig investiert. Mhm.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge.
Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Und was würdest du sagen, sind so typische To-Dos und Don'ts, wenn du das jetzt alles zusammenfassen müsstest in einigen Do's und Don'ts?
Also das größte Don't ist, ich mache einen Text für SEO.
Ja.
Das ich mir ja seit 2004, wo ich mich mit SEO extrem auseinandersetze, das ist meine Kopftischreaktion. Ja, wir brauchen noch SEO-Text, kein SEO-Text. Das ist mein größter Painpoint. Ja, wir sind in 2023. Google ist mittlerweile so weit, das menschliche Hirn extrem gut lesen zu können. Ne? Mhm. Und erwartet natürlich auch Content, der das menschliche Hirn adressiert und mehr richtige Menschen adressiert und nicht irgendwie, dass die Maschine mit Keywords so gespammt wird. Und das ist halt wieder so der größte Fehler, den du machen kannst hier im digitalen Business. Ist wirklich ganz gefährliches Halbwissen. Ja, und davon gibt es ganz, ganz, ganz vieles, ne, wo man dann rausmarschiert und denkt, man hat jetzt irgendwo irgendwas gelesen. Und im Ernstfall schadest du dir eher. Ne? Im Ernstfall kommen die Kunden nicht, du wirst nicht gefunden oder dein Image leidet. Deswegen der größte Fehler ist nicht mal grundsätzlich, sich ein bisschen zu informieren, was da jetzt gerade aktuell der Stand ist und sich von anderen ab und zu auch mal verunsichern zu lassen. Ne? Da fehlen jetzt noch 5 Keywords, sonst wirst du ja nie gefunden. Das ist eine der Aussagen, die mit die falscheste ist, die ich in meiner ganzen Karriere gehört habe.
Oh,
halt nicht. Grundsätzlich zu Design verliebt. Ich bin ein großer Design-Fan. Ja, natürlich lieben wir alle schöne Dinge, ästhetische Dinge. Wunderbar. Nur wenn Design vor Message steht, haben wir ein Problem.
Mhm.
Es gibt auch diesen Spruch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ganz ehrlich, habe ich so ein halbes Veto dagegen, weil manchmal werden die Bilder auch total bescheuert ausgewählt. Ne? Die sind nichtssagend. Man kennt das, man kommt auf eine Webseite und ein Drittel der Seite ist erstmal eine riesige Grafik, so eine Einstiegsgrafik. Ne?
Mhm.
Als keine Ahnung, was die Firma eigentlich macht. Irgendein Stockfoto, was da oben reingeklatscht wurde, was dann keine Ahnung, was für medizinische Geräte stehen soll. Ist aber eine Wiese mit lauter Bäumen für Nachhaltigkeit und keine Ahnung was und hast nicht so schnell den Anbieter für medizinisch-technische Geräte im Hinterkopf im B2B. Also Bilder können auch unfassbar viel Falsches sagen. Bilder helfen mir auch nicht unbedingt für eine Sichtbarkeit. Bilder sind in irgendeiner Form auch oftmals in der Emotionalität schon sehr, sehr stark richtungsweisend, wo man auch aufpassen muss, ob man da in irgendeiner Form nicht auch Zielgruppen schon vom Vorfeld ausscheidet oder nicht.
Mhm.
Und im grundsätzlichen Denken müssen wir anders im Web agieren. Ich mache da auch mal wieder so ein Beispiel aus dem analogen Bereich. Ich frage meine Schulungsteilnehmerin oder auch Beratungskunden immer, gerade wenn sie Relaunches planen oder die Seite an den Start bringen, was war zuerst da? Das Theaterstück oder das Bühnenbild.
Mhm.
Ne? Und dann kommt natürlich, ja klar, das Shakespeare hat erstmal geschrieben. Und ich so, genau, der hat erstmal geschrieben. Ne? Und dann hat man sein Stück inszeniert und interpretiert und rausgebracht und so weiter und so fort.
Mhm.
Wenn die im Theater so arbeiten würden, wie wir immer mit Content im Web arbeiten, ja, hätten wir folgende Situation. Der Bühnenbildner und der Regisseur stehen vor der Bühne. Dann sagt der eine, du, ich habe neulich mal Bäume auf der Bühne gesehen, die fand ich super. Weißt du, so eine Nachhaltigkeitsmessage und Sauerstoff und Grün und eine andere, oh ja, boah, tolle Idee, wir fahren die Bäume im Bottichen auf die Bühne, damit sie später wieder eingehen. Die reden über Bäume, sie wissen noch nicht mal, ob Shakespeare gerade ein Stück schreibt, das auf dem Mars spielt. Ja?
Ja.
Oder ob es eine Fechtszene gibt mit 100 Teilnehmern, wo sie in irgendeiner Form auf der Bühne fechten müssen. So. Es reden die da von ihren Bäumen und fangen an und sagen noch, ja, wir müssen das jetzt aber entscheiden. Der Text ist ja noch nicht fertig, Lore Ipsum, aber egal, wir müssen jetzt eine Entscheidung fällen. Außerdem gefällt es mir, ich finde es schön. Meiner Frau gefällt es übrigens auch. Ich habe es ihr gezeigt, die findet die Bäume auch toll. Ne, also so solche Diskussionen hat man in Meetings dann auch schon mal gehört. Da muss nicht die Frau sein, es können Friends and Family sein. Oder der Konkurrent macht das auch, ohne zu wissen, ob der Konkurrent es richtig macht. Eine der größten Fehler. Auf eine andere Seite gucken und sagen, wenn die das richtig machen oder so machen, dann ist das doch anscheinend richtig. Nein, weil wir kennen die Tracking-Parameter nicht. Ne?
Mhm.
Jedenfalls kommt der Premiereabend, ne, und die Schauspieler stehen auf der Bühne, hinter den Bäumen, zwischen den Bäumen, neben den Bäumen. Versuchen ihre Message durch die Bäume ins Publikum zu bringen oder ihren Fechtkampf um die Bäume zu tanzen. Jedenfalls ist das alles nicht wirklich optimal. Die in der ersten Reihe bleiben sitzen, die haben viel Geld bezahlt, die sind stur, ne? Oder besonders affin, weil sie den Autor mögen und keine oder das Theater mögen oder einfach jetzt nicht aufstehen wollen. Sie bleiben einfach sitzen, ne?
Mhm.
Zweite Reihe, schon ein bisschen eingeschnappt. Dritte Reihe denkt sich, da kommt nichts bei mir an, steht auf und geht. Dann hättest du die klassische Absprungrate, ne? Das heißt, ich habe nichts gegen Bäume.
Mhm.
Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, ich liebe Bäume. Aber bitte, sie sollten die Message unterstützen, ja? Um einen weiteren Vergleich zu bringen, Design sollte die schönste Nebenrolle in einem Film spielen und den Hauptdarsteller brillieren lassen. Und wir wissen alle, wenn wir schon mal gute Filme gesehen haben, die heimlichen Helden sind oft die Nebenrolle, ja, aber sie lassen den Hauptakteur strahlen. Und das ist etwas, was oft nicht funktioniert. Dann hast du Schrift, die nicht lesbar ist, nicht kontrastreich ausgespielt ist oder die zu groß ist oder die Zeilenabstände sind zu groß. Du hast zentrierte Blöcke, wahnsinnig viel zentrierten Text, das nicht unserem Leseverhalten entspricht, mit einem komplett falschen SEO-Wissen und keine Ahnung von Usability, UX, hast du schon mal zwei richtig große Klöpper drin, die die Kundenkommunikation digital erschweren. Also die müssen auf jeden Fall aus dem Weg geräumt werden.
Mhm. Okay, das war jetzt in Bezug auf Bilder, Design. Gibt es noch was auf Content selbst? Also auf die, also die Texte selbst?
Die Texte, ja, klar. Schreibe so viel wie nötig, wie so wenig, in so wenigen Worten wie möglich, ist zum Beispiel mal ein schöner Satz, ne? Das heißt, ich muss einfach auch das Handwerk des Kürzens beherrschen, ohne dass Emotionalität hinten runterfällt. Ich muss klar kommunizieren. Ich muss Conversion stark kommunizieren. Da spricht man von den sogenannten kleinen Ja-Verstärkern, die ich im Text brauche. Also sprich, jeder Satz, den ich in irgendeiner Form formuliere, sollte beim Leser so ein kleines Ja triggern. Ja, habe ich verstanden. Ja, finde ich gut. Ja, das hat einen Vorteil. Ja, den Mehrwert habe ich verstanden. Ja, 30 Euro sparen ist heute gar nicht so verkehrt. Also ich muss mir beim Texten auch überlegen, wie triggere ich die kleinen Ja's, weil die kleinen Ja's pflastern den Weg zum großen Ja. Das ist dann quasi das Ergebnis, das ich mir wünsche. Also klar kommunizieren, fehlerfrei kommunizieren, so kurz wie möglich, in so wenigen Worten wie nötig, ne, aber trotzdem aussagekräftig, conversionstark, Bedürfnisse adressieren und vor allen Dingen Struktur, Lesbarkeit auch. Ich muss auch konzeptionell denken beim Schreiben, Absätze, Zwischenüberschriften, Formatierungen für das sogenannte grafische Schreiben mit einbauen, dass ich immer wieder für den sogenannten Scanner, das sind die Leser auf der Webseite, ne, dass ich die immer wieder auch visuell in meinen Text reinhole durch eine Bullet statt eine Aufzählung im Fließtext, ne, oder eine Zwischenüberschrift, die mich wieder in den nächsten Absatz reinholt, durch einen vereinzelten Fettdruck, ja, also dass ich auch so ein bisschen die Leute im positivsten Sinn durch meinen Text manipuliere, auch grafisch, ne, damit sie auch wieder hoffentlich dann das tun, was ich am Ende des Textes von Ihnen möchte.
Und welche Rolle spielt AI in diesem Zusammenhang? Also welche AI-Tools helfen bei der Erstellung von Content oder Texten? Welche Vorteile bieten sie?
Also grundsätzlich AI, kann man wieder den schönen Spruch nehmen, auch wieder a fool with a tool. Ne? Also auch hier muss man richtig aufpassen, dass man die Tools beherrscht. Wir haben mittlerweile hunderte von Tools. Ich werde euch jetzt auch nicht zehn Tools konkret empfehlen, weil A, kommt jede Woche gefühlt ein neues um die Ecke und B, jedes Tool, also du musst dir vorstellen, die AI, die künstliche Intelligenz basiert auf Daten. Ja, das sind riesige Datenbanken, auf die zugreifen, anhand derer die lernen. Das heißt, jedes Tool, das du mit einer großen Datenmenge verknüpfst und diesen Mechanismus quasi einarbeitest, kannst du heute KI nennen. Ja, deswegen gibt es ja auch ganz, ganz viele, die jetzt über ihre ganzen Tools irgendwo auch KI schreiben. Das nur vorweg, also das Tool muss man verstehen und die Anwendung verstehen, auch wieder lernen. Und dann ist KI, ehrlich gesagt, ein toller Sparringspartner fürs Business. Ne? Ich sage immer, sie sind Kollaborationspartner. Gerade wenn ich so als Einzelkämpfer unterwegs bin, kann mir die KI sehr gut zuarbeiten. Aber ich muss Schwächen der KI kennen. Ne? Ob ich jetzt GPT nehme, also wenn ich es professionell nutze, würde ich immer den Premium-Account nehmen. Alles, was gratis ist, ja, kann man machen, aber gratis wissen wir ja auch immer, ne, wie stimmen die Daten, wie sind die Quellen. Das ist eh bei KI ein Thema, ne? Quellenangaben, Richtigkeit, Faktencheck, das liegt auf meiner Seite. Ich habe bei der Kreation von künstlichen Texten oder von der Kreation mit Texten mit künstlicher Intelligenz, ist es meine Verantwortung zu prüfen, ob das, was ich dann schreibe und nutze, echt ist, real ist und einen Faktencheck überstehen würde. Ne? Also man wird da auch verleitet, so ein bisschen schludrig, was Dichte und Informationsgehalt angeht, zu arbeiten. Man muss auch wissen, dass wir alle die KI füttern. Wenn wir Tools nutzen wie ChatGPT, Jasper, Neuroflash oder was jetzt gerade so die gängigsten da draußen sind, füttern wir auch mit unseren Eingaben, den sogenannten Prompts heißen die, also Textfragen, die ich stelle, die nennt man Prompt, füttere ich auch die KI. Auch da sollte ich mir überlegen, gerade wenn ich Firmeninternas nutze oder über die Firma schreibe oder über mein Fachgebiet oder sonst was, mit welchen Daten füttere ich die KI? Also es gibt gerade im Datenschutzbereich noch sehr viele Grauzonen. Nichtsdestotrotz feiere ich sie. Für mich ist die KI Recherche-Support, Impulsgeber. Man kann so viele Dinge im Kreativsupport, ja, bei der Headline-Erstellung kann ich Schnelligkeit reinbringen. Ich kann sagen, schreib mir bitte mal 15 Headlines Varianten zum Thema XYZ mit dem Keyword und es soll bitte noch eine schöne Metapher drin sein. Sowas kann ich die KI fragen und ich kriege in einer Sekunde 15 Headlines ausgespuckt. Ja? Okay. Dann muss ich die noch nicht eins zu eins nehmen, aber ich kann sagen, die dritte gefällt mir, die fünfte gefällt mir und ich kann viel schneller auf die finale Headline kommen, als ich es vielleicht vorher geschafft hätte. Ne? Also es ist ein wahnsinniger, kreativer Spielpartner, den ich an die Hand bekomme. Natürlich kann ich beispielsweise, ich bin gerade im Relaunch meiner Webseite und da wird es auch eine Seite für Content Mentoring geben. Und ich habe ChatGPT, also die Premium-Version, als allererstes Mal gefragt, was macht eigentlich ein Content Mentor? Mhm. Was bietet ein Content Mentor an? Warum brauchen Kunden Content Mentoren? Und ich habe echt gute Antworten bekommen. Ja, ich habe den Content jetzt nicht eins zu eins so genommen, aber im Prinzip hat die KI ein paar Sachen für mich vorgedacht. Verstehst du, was ich meine? Also er hat so ein paar Impulse gegeben, an die ich nicht gedacht habe, wo ich gedacht habe, stimmt, den Aspekt hatte ich noch gar nicht drin. Oder ja, das ist mal eine coole Formulierung. Oder ja, das ist ein ganz guter Ansatz zum Mentoring. Mhm. Und aus diesen ganzen Antworten, die ich aus der KI bekommen habe, habe ich meinen eigenen Content erstellt für die Webseite. Also der Content ist von mir. Mhm. Aber ich war viel schneller. Ne? Weil ich einfach viele Dinge, die ich sonst vordenken muss, hat mir die KI vorgearbeitet. Also gerade für die Vorarbeit ist die KI gerade sowas wie ChatGPT ein super, super Sparringspartner. Und wenn ich das dann hinterher noch in DeepL schmeiß, ja, und einfach mal gucke, wo sind meine größten Klöpper drin, Rechtschreibfehler, lange Sätze oder sonst was, habe ich einfach zwei Tools an der Hand, die mich schon schneller machen und bei der Qualität auch gut unterstützen können. Ne? Okay. Neulich auch mal eine Teilnehmerin im Seminar, die hat immer das Problem, dass sie beispielsweise Content für verschiedene Kanäle adaptieren muss, aber es sind im Prinzip immer dieselben Inhalte. Ne? Und dann hat man so ein Tool wie DeepL, ja, also DeepL, ne, für alle, die es nur hören.
Ja, mit Doppel-E, ja. DeepL, ja. Mhm.
Da kriegt man einen Satz, der unterstrichen ist. Und wenn man auf den Satz klickt, kriegt man bis zu 20 verschiedene Formulierungsvarianten für einen einzigen Satz. Mhm. Ja, wo man relativ schnell bestehenden Content aktualisieren kann oder abwandeln kann oder sich inspirieren lassen kann. Und das sind so diese Hidden Feature. Das sind so diese Dinge in der Anwendung. Aber dafür muss ich wissen, wie kann ich es für Recherche nutzen? Wie es für den Kreativsupport? Wie fürs aktuelle Texten? Wie für die Qualitätssicherung? Also das ist so das und für welche Einsatzbereiche ich das für meine Firma brauche, wo man einfach auch wieder das Wissen braucht. Es kommen jetzt natürlich auch immer mehr Bücher zu dem Bereich raus. Es gibt zwei, die ich jetzt auch mir schon angeschaut habe. Das ist richtig Texten mit KI von Kai Spriesbach. Mhm. Content Creation mit KI von Andreas Behrens und Carsten Ock, glaube ich. Mhm. Die ich auch schon mal empfehlen kann, ne? Dass man sich mal so diese Do's und Don'ts der KI und verschiedene Tools mal schon einfach mal so kompakt wortwörtlich reinzieht, ne? Um da schon mal so ein bisschen eine Grundlage zu haben.
Also können wir beunruhigte Stimmen beruhigen, weil KI einfach eine Art Support, wie du gesagt hast, Impulsgeber, Spielpartner ist und nicht wirklich Content Creator ersetzen wird.
Naja, ja und nein. Also es ist natürlich jetzt ein Hype und natürlich werden manche Dinge auch vereinfacht. Ich sehe aber größere Gefahren in der Bildkreation als beim Text. Mhm. Ja, beim Text sehe ich es eher als Sparringpartner, weil um emotional zu texten, frag mal ChatGPT, mach mal 5 Witze über KI. Ja. Ob du am Ende drüber lachst, ganz ehrlich, ist dann dein Humor. Aber wenn es um Humor geht, wenn es um Emotionalität geht, wenn es um Verkaufspsychologie geht, wenn es um so viele empathische Ebenen geht, das mit Worten zu ersetzen, wird noch dauern. Ne? Also da sind wir erstmal noch safe. Deswegen, ich sag's, es ist ein Kollaborationspartner, der wird mich nicht ersetzen, aber ich werde ihn für meine Arbeit nutzen. Mhm. Bei der Bildgenerierung ist schon ein bisschen was anderes. Also das ist natürlich auch hoch diskutiert, auch im Künstlerbereich, ne, wo auch von Künstlern bestehende Kunst genommen wird von der KI und Leute damit arbeiten. Da geht's um Urheberrechte, Urheberschutz. Ne? Da sind wir noch ganz am Anfang. Also da wird die EU sicherlich auch noch die ein oder andere Spielregel, was Datenschutz und Urheberrechte angeht, mit in den Ring werfen auf lange Sicht und dran arbeiten. Ich habe neulich einen Artikel von einer Kinderbuchautorin gelesen, die sagt, sie hat sich verfünffacht in der Geschwindigkeit in der Produktion ihrer Kinderbücher. Ne? Mhm. Der App der Kinderbücher ist immer noch von ihr, aber die ganze Bilderstellung für die Kinderbücher macht die KI für sie. Mhm. Ja, dadurch produziert sie 5-mal mehr Kinderbücher im Jahr als vorher, aber es sind immer noch ihre Kinderbücher. Ja? Also es kommt drauf an, wofür ich es nutze. Natürlich wird es Bereiche geben, wo die KI auch den einen oder anderen Job übernimmt oder auch die Robotik, ne? es ist ja nicht nur unser Bereich betroffen, ja. Automatisierung wird ja in alle Bereiche ein Thema sein. Deswegen, es gibt so einen schönen Satz bei uns in der Branche, die KI wird irgendwelche Jobs uns wegnehmen, sondern die Leute, die mit der KI arbeiten, werden uns überflüssig machen.
Mm.
Also die beherrschen, wie man mit KI kollaboriert, die brauchen wir, ja. Mhm. Du kannst ein Videoskript erstellen lassen. Dafür musst du aber wissen, wie du die KI bedienst, um ein gutes Skript zu bekommen, wie du einen Prompt erstellst, wie du kluge Fragen stellst, ja.
Ja, ja.
Du kannst mittlerweile Text-to-Voice machen, du kannst deine Präsentation vertonen und kannst viel mehr im E-Learning-Bereich anbieten als Firma, ne? Du kannst deine Präsentationen mit deiner eigenen Stimme präsentieren lassen über die KI, ja. Aber die Präsentation muss auch erstmal da sein und deine Stimme muss erstmal da sein. Aber du kannst es nutzen. Das heißt, du hast viel mehr Varianz auch in der Content-Produktion. Mhm. Ich bin da auch noch am Anfang, sage ich ganz ehrlich. Ich kenne die Möglichkeiten. Aber wie gesagt, gerade erstmal noch im Relaunch, aber solche Sachen wie auch mal Präsentationen zu digitalisieren oder meine Stimme auch zu nutzen, um vielleicht nochmal E-Learning-Formate zu entwickeln oder, mhm, kann ich mir für mich auch gut vorstellen. Ne? Und das wäre momentan ressourcentechnisch ein größerer Akt. Oder vielleicht ein Buch mithilfe von KI schreiben, nicht, dass die KI es mir schreibt, aber ein Buch ist so viel mehr als nur das Schreiben. Es ist das Strukturieren, es ist das Aufbereiten, es ist das Schreiben, ne, wo man vielleicht Dinge nur reinspricht und es wird dann schon geschrieben und wird mitformatiert und so weiter und so fort.
Mhm.
Ja, gibt viele, aber ich habe keine Angst, dass ich überflüssig werde. Ne? Ich werde mir alle Tools angucken und ich werde gucken, was muss ich damit tun, ne? Und was kann ich damit tun, um vielleicht noch besser zu werden in irgendeiner.
Mhm. Ein Kollege von mir meinte, das ist zu vergleichen mit einem Orchester und einem Dirigent. Also AI spuckt dann einfach die Gliederung zum Beispiel aus. Also man kann dann die Prompts dirigieren sozusagen. Man dirigiert dann das Orchester damit, mit den Prompts, mit der Gliederung, die man verwendet. Und dann selbst natürlich die Ideen, das ganze Emotionale kann man dann selbst hinzufügen.
Genau. Ja, und natürlich nochmal ganz wichtig, nicht nur das Emotionale und so weiter und die Struktur, sondern es geht primär auch um den Faktencheck, ne?
Mhm.
Qualitätssicherung, stimmt das inhaltlich alles? Habe ich meine Ziele auch richtig erreicht in dem Content? Ne? Sind die richtig adressiert? Also im Prinzip alles, was du dir in der Planung festgelegt hast und in der Qualitätssicherung. Den Mittelteil, ja, kann ich die KI mal auf den Weg schicken, aber Vorarbeit, Nacharbeit, ne, so Zielformulierung, gerade die strategischen Ziele. Aber weißt du, das ist auch das, was mich gerade freut. Ich habe ja gesagt, 40% der Inhalte, die produziert werden, sind nicht strategisch geplant. Ne?
Mhm.
Wenn die KI uns jetzt schneller macht, dann haben wir eigentlich, dann heißt ja immer so, ja, dann brauchen wir ja weniger Zeit für die Content Creation. Und sage ich, würde ich nicht so sagen, sondern bisher habt ihr die Zeit investiert in planlose Content Creation zum Teil, ne?
Mhm.
Jetzt habt ihr die Chance als Unternehmen mit derselben Zeit strategisch zu arbeiten, ne? Weil die Content Creation wird vielleicht einfacher, aber oder schneller. Ihr habt Zuarbeiter, eine Hilfe, kleine Helferlines, die euch ein bisschen zuarbeiten,
mhm,
aber nehmt bitte die Zeit und investiert sie mehr für die strategische Denke. Ja, und wenn das dann zusammenkommt, dass ich strategischer unterwegs bin, klüger unterwegs bin, qualitativ hochwertiger unterwegs bin, hat KI auch wieder einen geilen Job gemacht, ne, für mich.
Das bedeutet, KI hat eigentlich ein neues Zeitalter eingeläutet, also hoffentlich die Zeit besseren Contents.
Ja, also ich denke mal, momentan ist es jetzt so, dass jeder den Hype nutzt und dass es die Tendenz wieder dazu ist, dass es zu viel gemacht wird.
Mhm.
Ja, jeder, oh, und jetzt machen wir da noch ein Bild, oh, es geht ja mit KI in 2 Minuten, mach schnell, ne?
Mhm.
Aber dass sich da langfristig so die Qualität durchsetzen wird, ne? Dass die Spreu sich vom Weizen trennt, weil auch Menschen können nur einen gewissen Grad an Informationen aufnehmen. Und wenn wir uns durch 10.000 überflüssige Sachen wühlen müssen, dann werden wir sicherlich langfristig Anbieter suchen, die uns sehr schnell zum Ziel bringen. Ne? Und nicht die uns, weil sie es können, mit tollem Content überschütten.
Mhm.
Weißt du, was wenn ich Content kreieren kann und schneller kreieren kann, heißt also nicht, dass ich die Zielgruppe damit jetzt zuspammen sollte, sondern wirklich immer trotzdem weiter klug überlegen sollte, was brauchen wir wirklich und wie helfe ich denen weiter und dann auch wirklich darauf bauen, dass die Leads und die Zielgruppen dann auch gerne zu mir kommen, weil sie bei mir keine Zeit verplempern. So, habe ich, ich bin da, habe ich verstanden, habe ich gesehen, ach, finde ich auch sympathisch, sieht gut aus, zack, erledigt, ich habe mich entschieden. Ne? Statt, boah, da steht was, ah, da noch ein Bild, da blinkt was und am Ende kommt man da irgendwie nicht mehr raus, ne, oder ist dann genervt. Ne?
Ja, mir kommt vor, manchmal ist es so, als ob man unbedingt loslaufen möchte und man läuft aber vielleicht in die falsche Richtung und es wäre besser, sich vielleicht einfach die Zeit zu nehmen, da zu sein, wo man ist, aber einfach die Richtung zu bestimmen und dann erst loszulaufen.
Ja, und deswegen, viele werden auf Masse weiterhin gehen, ne? Und ich denke halt, wie gesagt, so die Klasse wird langfristig sich durchsetzen und dafür brauchst du auch die richtigen Leute, ne? Also du brauchst einfach im digitalen Business Leute, die sich mit diesem digitalen Kommunikationskonstrukt 360-Grad-mäßig auskennen, ne? Also aus jedem Und das sind die Leute, die wir dringend brauchen. Und deswegen sage ich ja, wir müssen keine Angst um die Jobs im digitalen Bereich im Content haben, sondern es geht darum, ob Leute jetzt relativ schnell verstehen, wohin sie sich entwickeln müssen, damit sie die Bedürfnisse an die Content-Jobs, ja, oder an die Stelle, die man ausfüllen muss, auch in irgendeiner Form erfüllen können, langfristig.
Mhm. Okay, Miriam, dann kommen wir schon zu meiner letzten Frage, und zwar: Angenommen, du müsstest einer Person einen Content-Starter-Kit geben mit den wichtigsten Tipps. Jemand, der noch keine Erfahrung hat mit Content. Was wären so deine Top-Tipps, damit die Person loslegen kann?
Ach, so schwer, so spontan, ne? Aber weniger ist mehr auf jeden Fall, ne? Keine Panik, wenn zum Launch oder wenn die Webseite online geht, noch nicht alles steht. Ne? Die Kunden, Leute wissen nicht, dass eine Seite fehlt. Das wissen nur wir. Ne? Also lieber mal, done is better than perfect. Also lieber mal was dann anfangen. Ne? Und dann kann ich ja nach und nach die Seiten aufbauen. Ne? Und ich glaube, jetzt haben wir ja schon zwei Tipps, mehr oder weniger. Weniger ist mehr. Und dass man eben strategisch vorgeht und dann nicht in irgendeiner Form Panik haben muss, dass wenn am Anfang nicht alles steht, dass man da verloren hat. Und das Dritte, das ist so ein bisschen, gehört zu zwei schrittweise Vorgehen, ne? Dass man wirklich einen Schritt nach dem anderen macht, um sich die Prozesse richtig aufzubauen. Dass man sich die Zeit gibt, auch für Trial and Error, ja, auch mal Dinge austestet, nicht so verkrampft ist und denkt, ich habe jetzt Content kreiert und der muss gleich funktionieren. Nein, manchmal muss man auch Content sich entwickeln lassen. Und mit der wichtigste Tipp, egal ob ich Startup bin, egal ob ich Großkonzern bin, ob ich Einzelkämpfer bin oder 5 Leute im Team habe, schaut euch die Zahlen an. Ja, also es geht darum, dass man ein Gespür dafür entwickelt, was der Content kann. Und dafür braucht man Zahlen. Also man muss sich ein bisschen mit Content Controlling auseinandersetzen. Mhm. Wenn der Satz fällt, würde mein Mathelehrer jedes Mal wieder erneut in Ohnmacht fallen, wenn er es hören würde. Mhm. Ich war die schlechteste in Mathe, die man sich vorstellen kann. Ne? Augen zu und durch habe ich Mathe mündlich gemacht. ich habe aber dann Ende der 90er bei Amazon angefangen. Es war ein zahlengetriebenes Unternehmen. Und obwohl ich als Online-Redakteurin da gearbeitet habe, wollten die von mir relativ schnell, dass ich mein Content tracke. Mhm. War ich leicht schlecht gelaunt am Anfang. Ne? Mhm. Dann ist aber was passiert. Die haben mich an diese Webzahlen rangeführt, Online-Marketing-Kennzahlen, Web-Kennzahlen, Usability-Kennzahlen, ne? Und dann passiert was ganz Verrücktes. Die Zahlen erzählen dir alles über Content, was du wissen musst. Mhm. Ne? Also Zahlen sind Storytelling pur. Die erzählen dir was über die Zielgruppe, die erzählen dir was über Content-Qualität, die erzählen dir so viel. Ich bin immer noch kein Content-Controller, aber ich gucke immer, dass ich jemanden habe, der mir mal so ein Basic-Tracking einrichtet. So ein Basis, ne? Und dass ich natürlich ein bisschen was weiß, welche sogenannten KPIs, Key Performance Indicator, relevant sind, um Content zu bewerten. Und da würde ich auch jedem empfehlen, von Anfang an ein Tracking-System hinten dran zu docken, ob man es gleich nutzt oder nicht, aber damit ihr mal Daten sammelt, dass ihr Zahlen sammelt, ne? Man kann ja in einem halben Jahr mal drauf schauen, aber frühestmöglich irgendein Tracking-Tool andocken, um seine eigenen Ergebnisse, seinen eigenen Content zu tracken. Mhm. Weil aus den Ergebnissen ergeben sich dann die meisten weiteren richtigen Maßnahmen, die man tun muss.
Mhm. Okay, vielen lieben Dank. Das war's eigentlich dann schon für heute. Es war ein super interessantes und spannendes Gespräch. Vielen lieben Dank, Miriam.
Danke dir.
Vielen Dank auch an all die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt, freue ich mich, wenn ihr uns eine E-Mail schickt an podcast@fürgründer.de. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, welche Themen ihr euch für die kommenden Folgen wünscht. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung auf eurem Streaming-Portal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Besser Gründen.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.